Herzlich willkommen zu Stories. Heute mal ganz unprätentiös, ohne Intro, direkt rein in die Folge hier. Heute gibt's nämlich mal keine Lesung. Heute gibt's nur uns zwei, Philipp Kressmann und mich.
Da müsst ihr mit klarkommen. Ist hart, aber...
Es ist hart.
Ja, mal gucken. Ne?
Mal gucken, wie das wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Echt jetzt?
Ja, nee. Wirklich? Also nicht aufgeregt im Sinne von, aber ich bin gespannt, wie das wird, weil sonst hören wir uns ja immer die Lesung an und quatschen darüber. Und
ja,
jetzt,
man macht sich dann noch so Notizen und so und jetzt ist
und
es
jetzt,
so.
Und jetzt quatschen wir einfach und haben uns überlegt, so zum Ende des Jahres machen wir das, was alle zum Ende des Jahres machen, nämlich einen Jahresrückblick.
Warum immer alles anders machen? Nee, manche Sachen, ich bin ja echt Fan von diesen besten Listen Ende des Jahres. Ich brauche ja Orientierung in dieser komplexen Welt und so besten Listen sind immer für mich immer eine Hilfe.
Und es ist auch also, irgendwie cool, meine eigene besten Liste machen
ist
zu
auch, ich finde das echt schön, auch so einen Rückblick mal zu machen, Lieblingsbücher
genau,
und
wir
so.
Genau, wir sprechen nicht über die Neuorientierung der CDU oder so. Nee. Sondern wir
reden über wirklich komplizierte Dinge.
Wir reden über die wirklich komplizierten Dinge und die wichtigen Dinge, nämlich das Lesejahr 2018, unsere Highlights und vielleicht, wenn uns am Ende was einfällt, auch mal ein Lowlight oder so. Können wir mal gucken.
Können wir eigentlich schauen.
Können
ne?
wir mal schauen, mhm. wen wir bashen wollen. Kritischer Blick auf mein Bücherregal von Philipp. Was war nochmal scheiße. So, aber bevor wir das machen, müssen wir jetzt erstmal dir noch so halb gratulieren, weil ach, ja. wenn diese Folge hier rauskommt, Philipp, dann ja. ist es der 26.12. und dann bist du
ja, also mein
ein Jahr
Platz
älter.
3 ist
komm, das kann man doch jetzt mal sagen.
Ja, gut.
Ne? So, ja. Also ich richtig gratulieren darf ich dir nicht, weil das wäre ja dann jetzt vorträglich, weil wir sind zeichnen das jetzt schon ein bisschen früher auf, aber ja. Dann, was machst du am 6., wenn die Leute diesen Podcast hören, was machst du dann wahrscheinlich? Liegst du dann besoffen in der Ecke und beheulst die 30 oder?
Kommt auf die Uhrzeit an, ne?
Was ist, wenn ich ihn morgens höre? Wie ist dann, was machst
Nein,
du dann wahrscheinlich?
Ich werde dann mit meiner Family und mit meiner Freundin schön frühstücken, nehme ich an und dann geht man was essen.
Okay, und wenn ich ihn spätabends höre?
Spätabends will ich mit Freunden was trinken gehen und da könnte es passieren.
Aber du bist ganz frohen Mutes, ne? Manche sind ja so, oh Gott, 30, aber du, also es kommt mir zumindest so vor, als wenn du mit deiner gestandenen Psyche...
In letzter Zeit so viel darüber geredet, um ehrlich zu sein, mit den 30.
Hast keinen Bock mehr.
Ja, es ist halt Klischee, ne? Aber so eine 3 am Anfang zu spüren, das ist schon irgendwie, naja, man macht sich dann irgendwie Gedanken, ne? Also...
Aber ich kann dich beruhigen, du siehst überhaupt nicht wie eine 3 am Anfang aus.
Nee? Das ist schön. So können wir jetzt über Bücher reden, Mona?
Ja.
Okay. Was ist denn dein, wir müssen mal vielleicht nochmal kurz erklären.
Genau, erklär nochmal
Die Liste wäre ja von uns noch länger, aber wir haben uns jetzt mal, was schwer genug ist, uns darauf geeinigt, ne, dass wir uns jeweils hier über unsere 3 Lieblingsbücher 2018
Und man muss da vielleicht noch dazu sagen, dass wir natürlich die Bücher ausgeklammert haben, über die wir schon geredet haben im Podcast.
Ja.
Also wenn ihr mal durchscrollt durch unseren Podcast-Feed, sind da natürlich irgendwie schon... ein paar echt gute Bücher dabei. Ich nenne mal einfach nur so, was es mir jetzt einfällt. Hier Philipp Schwenke, das Karl-May-Buch, ne?
Das
Flimmern der Wahrheit über
geeinigt,
der Wüste.
Ne?
Genau, und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt nochmal drüber reden, wäre es irgendwie verschenkt. Deswegen, es gibt so ein paar unter den Büchern jetzt, über die wir schon gequatscht haben, die auch vielleicht in meine Top 5 oder so gerutscht wären. Aber wir haben jetzt extra welche rausgesucht, die ihr von uns noch nicht kennt, die wir untereinander auch teilweise noch nicht gelesen haben. So dass wir uns auch einfach noch ein bisschen was erzählen können darüber und machen jetzt einfach abwechselnd, gehen wir durch und fangen an mit Platz 3.
Genau, das waren unsere Spielregeln soweit. Ne? Und,
genau. Möchtest du anfangen?
Soll ich anfangen?
Ja,
ja
also
ich,
von mir aus.
Bei mir auf Platz 3 ein sehr dünnes Buch und das ist ja manchmal auch schön, weil ich habe das wirklich in einem durchgelesen und war ganz melancholisch wie die Hauptfigur in diesem Buch. Das Buch heißt Stadt der Feen und Wünsche und es ist der Debütroman von Leander Steinkopf, der eigentlich über was ganz anderes, mit ganz anderen Sachen sich sonst eigentlich beschäftigt. Da schreibt er nämlich sonst literarische Essays und auch für Zeitungen und so weiter. Und dieses Buch ist wirklich von so einem Tu-nicht-gut. Also der in Berlin, in Berlin lebt und sich im Grunde so über die Stadt, wie sagt man das, liebevoll abfuckt. eigentlich, ja, ne?
So könnte man das sagen.
Über Berlin und eigentlich im Grunde nur den ganzen Tag so vor sich her. Also
ich muss dazu sagen, ich habe es auch gelesen. Habe ich gerade gesagt, die Bücher, die wir nicht gelesen haben. Ich habe das auch gelesen und wenn ihr gleich nach Philipps Erzählen und so Bock habt, euch das nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Ich habe vor einer Woche oder so, glaube ich, auch eine Rezension bei Insta geschrieben zu dem Buch, stories.offiziell. Okay, ja. Da findet ihr das nochmal. Aber ja,
es ich habe gerade überlegt, wie ich anders erzählen kann, weil ich die natürlich auch gelesen habe. Aber ganz kurz, Mona hat geschrieben, dass sie sonst, glaube ich, nie irgendwie im Buch rumkritzelt oder sich Notizen macht. Aber in dem Fall ging es nicht anders. Ja. Und so ging es mir auch, weil dieser Typ einfach, also man kann im Grunde nicht sagen, das ist jetzt die Handlung bei diesem Buch. Es geht wirklich um Beobachtungen innerhalb dieser Stadt.
Ein Typ, der rumläuft und beobachtet.
Typ macht einen Flaneur. Das hat in der Literatur wirklich auch Tradition übrigens, vor allem eigentlich auch in Berlin.
Flaneuren,
also sich von der Großstadt so den Eindrücken hingeben und sich quasi selbst vergessen. Und so ein bisschen ist das bei dem Typ hier ja auch so. Er regt sich im Grunde so ein bisschen auf über seine Generation, man kann auch sagen, eigentlich über dieses Hipster-Berlin, wo alle immer irgendwie einverstanden sind und alle alternativ sind, so alternativ, bis man gar nicht mehr alternativ ist. Es ist so ein bisschen, er ist halt so ein bisschen angekotzt von dieser Stadt. Ich weiß von Leander Steinkopf, also vom Autor, dass es gar nicht sein. Seine Absicht war es gar nicht, so ein Anti-Berlin-Roman oder Mini-Roman
zu
schreiben. Aber
so wird es immer verkauft, ne?
Aber irgendwie ist es das halt schon, wobei ich sagen würde, es könnte im Grunde auch noch eine andere Großstadt sein, aber es passt schon gut rein in Berlin. Mhm. Und es ist auch toll, weil es sind eigentlich 100 Seiten reinste Melancholie. So, man ist manchmal von diesem Typen so ein bisschen genervt und dann ist der einem aber auch irgendwie so vertraut, weil der es halt wirklich so schafft, so Alltagsbeobachtungen und so ein Sehnsuchtsgefühl auszudrücken, obwohl er ja in der Stadt ist, die für so viele Sehnsuchtsort ist.
Ja. Aber du hast ja gesagt, du hast auch was angestrichen. Aber,
ja,
du, aber eigentlich sehe ich hier nur ganz, ganz viele Zettel. Eine Sache, die ich übrigens
ja, mein
nie
Textmarker
mache.
Textmarker war leer.
Ich mache nie Zettel in ein Buch, weil das bei mir sofort die Assoziation Schule-Uni auslöst. Und dann habe ich schon keinen Bock mehr auf ein Buch. Erklär mal kurz was. Also es sind pinke Zettelchen drin und es sind gelbe Zettelchen drin.
Ja, da gibt es aber keinen großen Unterschied. Also ich habe mir zum Beispiel so Sätze hier wie beispielsweise der Unterschied zwischen Pappe und Porzellan ist der Unterschied zwischen denen, die einen Weg gehen und denen, die ihnen nachschauen.
Oh,
also
ja.
Immer so halbphilosophische Sätze so dazwischen.
Man kann sich da echt viele rausschreiben.
Die man sich eigentlich immer auf jeder, weiß ich nicht, auf jedem Barklo oder Clubklo wünscht, weil man irgendwie denkt, die Sätze sind irgendwie so clever.
Wir hatten jetzt auch, wir haben ja auf unserem Instagram-Account hier zum Podcast, haben wir immer diese Tradition, jeden Sonntag einen Satz zum Sonntag auszuwählen. Und da war auch jetzt einer von Leander. Ich habe ihn gerade nicht mehr im Kopf. Es ging auf jeden Fall um Winter und die Anmutung von Winter irgendwie. Das habe ich auch aus dem Buch. Mhm. Also könnt ihr euch nochmal angucken, wenn ihr mögt. Aber wie gesagt, der ist auch aus dem Buch auch einer, den ich mir beim Lesen angestrichen habe.
Ich hoffe irgendwie, dass ihr denkt, boah, das Buch hört sich irgendwie interessant an. Es ist es wirklich, aber es fällt schwer zu sagen, das ist jetzt der Plot, das ist die Story da drin. Es geht wirklich eigentlich nur um diesen Typen, der quasi durch Berlin spaziert, eigene Erinnerungen ein bisschen verarbeitet.
Ja, und man muss, glaube ich, auch sagen, Philipp, ich glaube, da muss man auch, um das richtig einzuordnen, das ist ein Buch, was nur Menschen mögen können, die literarische Texte mögen. Weil das ist wirklich, und wenn jemand ein Buch liest, um davon gefesselt zu werden, weil da im Plot so viel passiert und ein Spannungsbogen ist und so, der existiert in diesem Buch nicht. Aber das macht das Buch auch aus,
genau. Weil
das einfach, es ist so ein Treiben lassen durch die Stadt von so einem, ich glaube hinten der Verlag hat das einen liebevollen Menschenhasser genannt.
Ja genau, ich würde ergänzen, einen Menschenhasser mit Empathie so ein bisschen, weil er ist ja von sich selber auch genervt und das macht das Buch für mich so sympathisch, dass er jetzt nicht auf die anderen Großstädter zeigt und sagt, ey, die Quintessenz von dem Buch ist ja so ein bisschen, dass er sich quasi beschwert, dass dieses moderne Stadtleben sozusagen, wo sich jeder für so individuell hält, dass das total vorgefertigten Bahnen eigentlich folgt. Und das, was man individuell nennt, ist im Grunde auch nur absolute Massenware. Und das ist im Grunde so sein melancholischer Blick darauf. Und wenn man so ein bisschen nerdiger noch unterwegs ist, wie du das ja sagst, du grinst
schon. Wie du das jetzt bist.
Es ist ein Vorwort von einem Philosophen, über den wir hier auch schon mal irgendwann gesprochen haben drin, und zwar beziehungsweise von einem Walter Benjamin von
Walter Benjamin
ja, von einem Literaturkritiker, der ganz schlaue Sachen gesagt hat. Und der übrigens, das ist ein Vorwort, und dieses Vorwort war, glaube ich, auch, die Stichwörter in diesem Vorwort waren auch prägend für den Titel, also Stadt der Feen und Wünsche. Und Walter Benjamin hat auch selber mal ein Buch über Berlin geschrieben. Und wer sich damit näher beschäftigen will, das ist auch sehr kurz, Berliner Kindheit heißt das. Das ist seine Autobiografie.
Ich finde es immer so witzig, wenn du Angst hast, dass ich dich unterbreche, weil du zu nerdig wirst, dann wirst du immer schneller und schneller.
Ja, ich mach dann mehr mit den Händen, ne? Ist das schlimm.
Und dann guckst du mich mit so großen Augen an, so, bitte nicht jetzt unterbrechen, bitte, ich will das noch schnell sagen.
Nein, aber das sind halt, also die Parallele zu Walter Benjamin, vielleicht, es geht auch da um Berlin, und das, auch das von Benjamin ist extrem kurz, auch nur so um die 100 Seiten, und man darf sich aber nie davon abschrecken lassen, dass es irgendwie so kurz ist, weil es steckt extrem viel drin, und ich finde, das macht...
Ich glaube, Philipp, bei anderen Menschen ist das anders als bei dir.
Ja.
Die lassen sich von dicken Büchern abschrecken und nicht von dünnen. Warum sollte man sich von dünnen Büchern abschrecken? Ich glaube, normal ist eher, dass man sich von dicken Büchern abschrecken lässt, von denen wir hier übrigens auch noch ein paar liegen haben. Deswegen würde ich sagen, steppen wir weiter, oder?
Ja. Ich hätte noch so viel sagen können, aber ja, wir müssen uns
so
einfach...
Viel sagen,
aber ich bin auch gleichzeitig wirklich interessiert, weil ich weiß, dass du ja auch wegen den Lesungen immer so viel lesen musst.
Mhm.
Dir manchmal ja auch tatsächlich ein paar Empfehlungen von mir sogar anschaust.
Ja,
ne? Deswegen
auf
bin
jeden
ich echt,
Fall.
Ich weiß einfach, Mona hat extrem viel gelesen, und deswegen will ich jetzt wissen, was Platz 3 bei dir ist.
Bei mir ist Platz 3, witzigerweise farbgestalterisch vom Cover, wie deins auch, ein Buch mit viel Gelb drin. Und zwar Ratatatam, mein Herz von Franziska Seibold. Kennst du das? Nie gesehen, nie was von gehört?
Doch, ja, also vom Titel her, ich weiß, Panikattacken,
genau,
ungefähres Thema.
Genau,
ne?
Es geht, der Untertitel ist Vom Leben mit der Angst.
Mhm.
Und Franziska Seibold schreibt darin über ihre Angststörung,
okay,
also wirklich ihre krankhafte Angst, die sie hat, seit sie ein Kind ist. Und davon gibt es ja auch sehr, sehr viele Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich weiß, dass du dich auch mal mit dem Thema mehr beschäftigt hast.
Auf jeden
und
Fall, ja.
Weißt.
Aus dem Kontext kenne ich es so lose noch. Mhm. Ich habe es damals nicht gelesen. Es gibt ja über so ein Thema gibt es ja relativ viel, also
genau,
über psychische Erkrankungen. Was würdest du sagen, macht das jetzt so besonders?
Das macht so besonders, also verschiedene Sachen. Erstmal finde ich das sehr, sehr mutig von ihr, dass sie ohne jetzt, wie zum Beispiel Nicolas Müller oder so, einen prominenten...
Von Jupiter Jones.
Frontmann, Ex-Frontmann.
Mhm.
Wenn jetzt so jemand damit nach außen geht, würde ich sagen, okay, das ist halt, ne, man verbindet den eigentlich mit was anderem, aber sie hier ist einfach eine Journalistin bei der Taz, und hat sich getraut, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen und dieses Buch zu schreiben, mit dem Wissen, dass sie danach die mit den Angststörungen sein wird.
Okay.
So,
mhm.
Step 1, das finde ich am besten eigentlich daran, dass sie sich das getraut hat. Und dann bin ich da dran gegangen und dachte, okay, noch ein Buch über Angststörungen, und habe gemerkt, es ist für mich das beste Buch über Angststörungen, was ich wirklich jemals gelesen habe. Und ich würde sagen, ich habe so eine Handvoll, vielleicht ein bisschen mehr gelesen. Es ist kein Ratgeber, es ist auch kein Roman. Ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr gut geschriebener Erfahrungsbericht. Und sie hat was versucht, was auch wirklich schnell zu so einer Art Bauerntheater hätte werden können. Nämlich, sie hat aus der Angst eine Person gemacht.
Okay.
Was für mich erstmal wirklich schwierig klingt, weil dieses und die Angst sitzt auf meiner Schulter oder so, finde ich oft ein bisschen affig und hat was von Kinderbuch. So, bei Kindern finde ich das mega, aber in der Erwachsenenliteratur finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ihr hier ist das so gut und witzig gelungen. Die geht mit der, also die Angst ist überall dabei.
Mhm.
Ich muss vielleicht sagen, bei Franziska hat das mit diesen Angststörungen irgendwie angefangen als Kind. Da ist sie beim Arzt in Ohnmacht gefallen und hat seitdem panische Angst davor, auf einmal mitten im Alltag in Ohnmacht zu fallen. Das heißt, ne, also sie hat Angst davor, vor Ohnmacht. Und je mehr Angst sie vor Ohnmacht hat, desto näher kommt sie natürlich der Ohnmacht, ne, wenn so eine Attacke kommt.
Ja,
und das kommt wirklich überall, beim Arzt, auf der Straße, im Flugzeug, in der Redaktion. Ne, die, teilweise muss sie aus Konferenzen raus, weil sie das nicht mehr aushält, dass sie gleich da reden muss und so. Also auch vor Aufmerksamkeit hat sie Angst. Und diese Angst, die begleitet sie halt. Und so in jedem dritten Kapitel oder so ist dann einfach die Angst wirklich eine Person, die, mit der sie zum Beispiel in die Bar geht. Und die Angst bestellt sich irgendwie einen Wodka an der Bar und unterhält sich dann mit ihr darüber, wie schlimm Sterben wohl ist. Und man merkt so richtig, wie diese Angst das hinbekommt, dass sie sich immer, immer weiter reinsteigert. Und man merkt auch, wie es mit der Zeit immer besser wird. Also wie sie mit der Zeit anfängt, der Angst immer mehr Konter zu geben.
Das ist so ein Entwicklungsding
Ein Entwicklungsding auch, aber sie ist am Ende jetzt nicht geheilt oder so.
Aber
ne?
Es ist also schon sehr biografisch, ne? Natürlich.
Das ist alles komplett.
Erfahrungsbericht,
komplett.
Ja, du gesagt hast. Aber es ist krass, weil ich weiß zum Beispiel, dass es bei einigen eine richtige Methode ist, aus therapeutischer Sicht, dass man so einer psychischen Krankheit in manchen Fällen einen Namen gibt, als Schutzeffekt auch, weil dann die betroffene Person sich dadurch nicht mit dieser Krankheit identifiziert. Also, dass man dadurch sagt, es ist ein Teil von einem, aber man ist nicht diese Krankheit.
Mhm.
So, und dass das dadurch dann auch
so eine Abgrenzung,
Art von,
ne?
Eine Abgrenzung ja. ist. Ne?
Und sie hat das, also sie schreibt total bildlich, ich lese auch eine ganz kurze Stelle kurz vor.
Ja.
Sie, das ist relativ am Anfang, da ich lasse zwischendurch jetzt ein paar Sachen weg, aber so, dass man mal so die Grundhaltung merkt, so diese Bilder. An guten Tagen wache ich auf und bin eine Schildkröte. An diesen Tagen kann mir niemand was. An schlechten Tagen wache ich auf und bin ein Sieb. Geräusche, Gerüche, Farben, Stimmung und Menschen plätschern durch mich hindurch wie Nudelwasser. Ihre Stärke bleibt in mir kleben und hinterlässt einen Film, der auch unter der Dusche nicht abgeht. Also sie versucht halt dieses Gefühl, was sie hat, oder diese Gefühle, Angst ist halt so schwer zu beschreiben. Aber irgendwie habe ich das bei ihr so verstanden und das Buch ist auch tatsächlich, du siehst das, ne, das ist total groß geschrieben und das geht, das liest man so, ich habe das an einem Nachmittag so durchgelesen und war danach echt so, huh, krass, mich hat das noch nie so gepackt, etwas über Angststörungen zu lesen.
Das Sieb ist auch eine gute Metapher, ne?
Mega, finde ich auch. Und das ist ständig, die, also auch wieder so ein Buch, in dem ich mir fast was angestrichen hätte, aber es war noch nicht so weit wie bei Leander, also hier, das ist unangetastet, das Buch, aber ich kann es jedem empfehlen und es ist auch kein Buch, nachdem man sich runtergezogen fühlt. Also es ist auch durchaus ein Buch, was man in guter Stimmung lesen kann, weil die Grundhaltung davon halt ist, ey, irgendwie bin ich stärker als das Ganze und hier, ich erzähle euch einfach davon, wie es bei mir ist.
Und gleichzeitig und so eine ungetrübte Darstellung.
Und total,
ne?
Ungetrübt. Mega.
Ja, so ein bisschen wie Katrin Wessling vielleicht auch mit ihren, wobei man ja bei Katrin Wessling sagen muss, die setzt sich ja auch häufig mit so, ich sag mal, Krankheiten auseinander, die man nicht sofort sieht.
Genau.
Burnout, Depression.
Ja. Ich wollte nicht so viel über Katrin Wessling heute reden, weil wir über die in quasi im übernächsten Podcast reden werden. Da werdet ihr die auf jeden Fall kennenlernen. Aber du hast total recht, damit kann man es vergleichen. Es geht in die ähnliche Richtung. Aber es ist hier einfach nochmal viel, viel biografischer. Und ich habe halt auch einfach Sachen, die du schon weißt, gelernt. Irgendwie so, dass jeder sechste Deutsche im Laufe seines Lebens mal unter einer Angststörung leidet und so. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
So genau wusste ich das aber jetzt auch nicht. Also ich weiß,
dachte, weil du dich da so genau mit beschäftigt hast.
Ja, klar schon, aber ich hatte jetzt solche Zahlen nicht ganz auswendig. Muss
genau, aber sowas fand ich halt auch mega, mega spannend. Und ich habe super viel gelernt über Angst, über Angststörungen. Es hat mich unterhalten, es hat mich berührt. Und ich finde es einfach wahnsinnig gut, dieses Buch. Deswegen mein Platz 3 2018.
Gut, würde ich mir sogar auch noch aufschreiben. To-do, Read-List.
To-do 2019.
Ja.
Boah, meine To-do-Liste ist, meine To-Read-Liste ist so unglaublich lang.
Ist lang, glaube ich.
Ja, ja.
Das Teil hier kann ich aber nicht an einem Nachmittag durchlesen wie du hier.
Oh Gott, jetzt kommt das Dickste hier heute.
Mein,
ne?
Platz 2, ne?
Mhm.
Kommt von Dylan Jones, heißt der Typ. Das ist eigentlich ein Journalist, auch beim GQ. Und der hat ein Buch geschrieben über David Bowie, wo man ganz viel, also ich glaube über, wie viele Seiten hat es hier?
1000 oder so.
Nee, ich glaube so über 800 auf jeden Fall. Und das Buch heißt auch einfach nur David Bowie, ein Leben. Es ist aber anders als die bisherige Biografie von David Bowie, die ich übrigens auch empfehlen kann. Marc Spitz hat die geschrieben.
Du bist ein David Bowie-Fan, ne?
Fan wäre jetzt übertrieben, aber
du hast schon mal
aber
gesagt,
ich habe ihn halt
fasziniert.
Ja, genau, er fasziniert mich sehr und ich habe ihn zu spät kennengelernt. Die Bands, die ich super gerne höre, für die war er wichtig und ich habe ihn mir so mit der Zeit erarbeiten müssen. Ich habe, der erste Song, den ich gehört habe, war Heroes von David Bowie und seitdem ist es so eine ganz leise Bewunderung, die über die Jahre immer größer geworden ist, weil er für mich immer so abstrakt war.
Wollte er ja auch, oder? Weil,
wollte,
also ich weiß nicht so viel über David Bowie. Ich glaube, ich weiß so die klassischen Sachen, die man halt weiß, wenn man den so ein bisschen mitbekommen hat. Ne? Ich weiß, dass er halt ein absolutes Pop-Genie war und das Ganze mega geprägt hat. Ich weiß, dass er viel so Verwandlungen gemacht hat, ne? So
ganz
Kostüme,
viele
ganz viele Stilveränderungen.
Auch so ein bisschen die gespielt hat mit Geschlechterzuordnung auf jeden Fall, was man Bowie heutzutage auf jeden Fall im Nachhinein so anrechnen kann, dass er da für vieles bestimmt die Weichen so wie sagt man, die Weichen gelegt hat, ne, schon viel ermöglicht hat. Und dieses Buch von Dylan Jones, wie gesagt, ist jetzt aber neu. Dylan Jones ist, wie gesagt, Journalist, hat David Bowie früher auch häufig interviewt und hat jetzt aber auch mit ganz vielen anderen Leuten über David Bowie gesprochen, mit Paul McCartney von den Beatles, mit Iggy Pop, mit Lady Gaga, mit Madonna, und das ist mit Verwandten, aber auch von David Bowie. Und es ist in dem Sinne kein reiner Fließtext, sondern es ist ein Text, der sich aus einzelnen Statements zusammensetzt.
Und also warum aus ist das besser als die Biografie?
Zitaten. Ich finde es spannender, weil es man kann ja immer, man weiß ja nie, wer sagt jetzt die ganze Wahrheit, wer sagt jetzt die halbe Wahrheit. Okay. Also es bleibt dadurch so spannender, weil man am Ende dieses große Geheimnis David Bowie nicht ganz gelöst hat. Und auf der anderen Seite ist man ihm doch ziemlich nahe gekommen. Also wenn dann zum Beispiel, ich glaube Moby ist das, der irgendwie mal eine Zeit lang Nachbar war von David Bowie und dann sagt, ja, da ist halt irgendwie so dieser Halbgott, ne, der dann aber auch Kaffee und Orangen irgendwie einkauft um die Ecke. Und du halt einfach von David Bowie wirklich weißt, was der halt alles schon künstlerisch gemacht hat. Und ja wirklich irgendwie wie so ein Alien eigentlich auch von der Erscheinung, von der Stimme, vom Look, vom Style, von der Musik, von allem ist irgendwie. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass der mal in einem Science-Fiction-Film mitgespielt hat und halt einen Außerirdischen gespielt hat.
Ich fand ihn ehrlich gesagt immer so ein bisschen...
Unheimlich auch. Mhm. Ja, klar.
So ein bisschen der Marilyn Manson-Effekt, bei mir, wenn ich ihn angucke. Ja. Weil ich fand, der sah immer so ein bisschen, so ein bisschen kaputt auch.
Aus. Ja, in dem Buch geht es auch um natürlich auch um die Drogen.
Ich denke bei ihm zum Beispiel auch immer an Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Da war ja der Soundtrack von...
Von ihm, genau. Da hat er auch dieses Heroes-Ding.
Genau, und da könnte man ihn auch eigentlich ganz gut...
Er war ja auch lange Zeit in Berlin, hat ja auch ein wichtiges Stück da aufgenommen. Also Heroes beispielsweise ist ja auch von Berlin auch inspiriert worden, also dieses bekannte Stück. Ihr merkt schon wieder, ich bin so begeistert von diesem Buch wirklich, weil es halt so viele Perspektiven auf diesen großartigen Künstler liefert und einfach total... krass im Grunde Interviews verschriftlicht hat und das halt über 800 Seiten mit ganz intimen Einblicken, wie gesagt, von Family, von anderen großen Musikern, aber auch von Modedesignern, die ihn eng kannten. Und das Geile an diesem Buch ist, dass es halt wirklich toll aufbereitet ist, also von den 50ern oder von Ende der 40er, also wo David Bowie geboren ist, in London, und es halt bis in unsere Jetztzeit geht. Also 2016 ist er ja gestorben, mit 69 Jahren, und das ist halt in diesem Buch alles aufbereitet, also von zeitlich genau geordnet und so viele Interview-Leute, die da dann was zu ihm sagen, und das ist einfach Wahnsinn. Es geht bis zum Ende auch, wo David Bowie ja auch an Krebs erkrankt ist und das dann schon in einem schlimmen Stadium hatte auch. Also es ist auch sehr viele intime Einblicke von einem Künstler, der sonst immer sehr viel mit Rollenspiel, ne, und wie du schon gesagt hast, mit Verwandlungen. Das ist schon eindrucksvoll.
Wobei es wahrscheinlich schon eher was für Fans ist, oder? Die den generell spannend finden. Also wenn jetzt jemand bisher sich nie mit David Bowie beschäftigt hat, würdest du sagen, also ich habe es auch im Schrank stehen, das Buch tatsächlich, und hatte es mir auch vorgenommen, mal reinzugucken, weil ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr mich mit ihm beschäftigen wollte, um zu gucken, was diese Faszination von dir zum Beispiel oder auch von anderen Menschen ist um mich rum, die den auch super toll fanden. Ich habe es aber bis jetzt tatsächlich mir nicht angeguckt, weil es mich auch ein bisschen abgeschreckt hat.
Nein, ich glaube, ich würde schon sagen, aber das ist ja häufig bei Biografien so, dass man eine gewisse Faszination für die Person haben muss, um es zu lesen. Aber man wird halt auch gleichzeitig bei diesem Buch, das finde ich so geil, Zeuge von der Popkultur Anfang der 50er, 60er in England, als so Bands wie die Beatles oder Little Richard beispielsweise groß geworden sind, das ist jetzt keine Band, aber so große Acts halt, da lernt man auch ganz viel über England, über Jugend und Popkultur, also es geht gar nicht nur um Bowie, auch um dessen große Helden und so weiter. Das finde ich schon extrem gut an dem Buch und auch über das Popleben hinter den Bühnen und so weiter. Ich glaube, dass es geht in dem Sinne nicht nur um Bowie, man lernt auch ganz viele andere Sachen, wenn man sich für Popkultur interessiert. Ja. Und letzter Satz noch von mir, das finde ich nämlich auch immer toll bei so Helden. Es ist ein Buch, wo Leute auch zu Wort kommen, die ihn nicht komplett abfeiern. Also es gibt auch kritische Stimmen, die zum Beispiel davon erzählen, dass David Bowie seinen Manager mal nicht gut oder richtig behandelt hat, dass er ja auch schon mal mit rechten Symbolen ein bisschen experimentiert hat in den 70ern, glaube ich. Mhm. Das wird aber auch kritisch betrachtet und halt auch, dass er halt auch schon mal mit Groupies was wirklich hatte, auch mit Mädels, die noch nicht volljährig waren oder so weiter. Und diese kritischen Perspektiven, die finden aber auch Eingang in dieses Buch, und das finde ich vom Zugang her irgendwie sympathisch, dass man jetzt nicht eine Person
so abhypt auf 800
komplett
Seiten.
Komplett unkritisch abhypt. Ja, natürlich wird er hier schon in dem Buch gefeiert, aber dass diese Stimmen halt auch vorkommen und sagen, ey, das war von ihm halt nicht so toll und vielleicht, ne? ja, ihr merkt, wir kommen jetzt hier, glaube ich, zum Schluss, aber auch das Buch habe ich wie Mona besprochen auf unserem
Insta-Account. Stimmt. Könnt ihr auch nochmal nachgucken.
Stories das vielleicht noch offiziell. Als letztes hier. Würdest du es lesen, nachdem ich hier so... oder reinlesen?
Ich würde reinlesen. Tatsächlich, ja. ich habe es auch weiterhin vor. Ich glaube tatsächlich, dass es mir 800 Seiten einfach zu viel ist, was aber auch tatsächlich daran liegt, dass ich ja wirklich regelmäßig auch Bücher lesen muss, in Anführungsstrichen, für die Lesung. Aber jetzt haben wir ja kurz mal Pause über die Jahre, über den Jahreswechsel. Ist auch mal so über die Jahre, ja, über den Jahreswechsel. Vielleicht gucke ich es mir einfach mal in einem ruhigen Abend, blätter ich mal durch, weil es ist ja auch so nach Jahren sortiert und genau. So. Und das ist so ein bisschen wirklich wie so ein sehr, sehr langer, guter Wikipedia-Eintrag in, oh, Philipps Augen. Es ist nicht vergleichbar mit Wikipedia.
Nein, das muss ich auch hier demonstrieren, dass das nicht so ist.
Ich weiß, es war nur so, ne, einfach, dass man so, so eine Chronologie irgendwie da drin hat. Ja. Ja. Cooler Platz 2.
Ja.
Wilde Mischung haben wir hier, glaube ich, heute.
Ja, es ist wirklich weil, ziemlich...
Von mir kommt jetzt, ich stelle deinen 800 Seiten, 500
Seiten
entgegen.
Darf ich Wasser haben? Ich habe mich gerade so in Rage geredet.
Ja, klar, warte.
Hast du noch mit Sprudel sogar? Hat ja David Bowie am Ende auch nur noch Werbung gemacht für Mineralwasser übrigens, ne? Davor so Rock'n'Roll Life und Drogen und so und dann, ja. Aber das hat er auch immer für mich mit so einem Augenzwinkern gemacht, als wüsste er, wollte ja den Leuten schon so zeigen, yo, hier, jetzt mache ich Werbung für Wasser. Das war schon immer clever. Es war für mich nie Sellout.
Philipp
Platz 2 bei dir, sorry.
Philipp wollte nur das Wasser, damit er die Anekdote noch schnell erzählen kann, clever, ohne dass ich ihm einen bösen Blick zuwerfe und sage, Philipp, zu lang, zu viel David Bowie-Content. So, von mir 500 Seiten setze ich deinen 800 entgegen. Das ist mein dickstes hier heute. Dunkelgrün, fast schwarz von Mareike Fallwickel. Kennst du?
Nee,
kennst du auch nicht. Mega, voll gut. Nein, ich find's mega, weil dann...
Worum geht's denn?
Es ist schwierig. Also ich habe auch überlegt, ob ich es mit reinnehme, weil dieses Buch so schwierig ist zusammenzufassen. Aber es ist ein Buch, was mich total überrascht hat, was ich... beziehungsweise es hat mich nicht überrascht, weil es war bei Insta, in dieser ganzen Instagram-Bücherwelt, genannt Bookstagram, war dieses Buch schon vor Erscheinen eigentlich bei jedem Buchblogger und jeder Buchbloggerin mal einmal auf dem Account drauf, weil Mareike selber auch in dieser Branche so ein bisschen aktiv ist und da viele Leute kennt und dann ist man natürlich erst so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, ja gut, die supporten jetzt hier irgendwie ihre Kollegin, aber dann waren die halt wirklich alle so begeistert, dass ich dachte, komm, give it a try, probier es aus und bilde deine eigene Meinung. Und dann war ich wirklich überrascht, wie gut es ist. Mhm. Es geht um drei Freunde, Raphael, Moritz und Johanna und ihre Verbindung untereinander. Es ist quasi so ein Dreiecksding. Mo und Raff, das sind die Abkürzung von den beiden, die lernen sich 1986 als Dreijährige kennen in Hallein. Das ist in Österreich ein Ort, übrigens auch der Geburtsort von Mareike, wo sie aufgewachsen ist. Mhm. Und werden dann die aller dicksten Freunde, obwohl sie extrem unterschiedlich sind. Also Moritz ist total menschenfreundlich, zurückhaltend, eher ängstlich drauf. Und Raphael ist super draufgängerisch, sehr berechnend auch schon als Kind und gemein. Also Mareike nennt ihn auch in mehreren Interviews das Arschlochkind, also wirklich, wirklich ein Arschlochkind. Es wird also super schnell klar, wer der Stärkere ist, der Coolere, wer mehr Kraft hat in der Freundschaft, den anderen ausnutzt und benutzt auch. Mhm. Und dann kommt irgendwie noch Johanna dazu. Ab da wird es alles richtig kompliziert, ab da kann man auch eigentlich nichts mehr verraten, außer, dass das Ganze so erzählt wird, dass quasi aus der Perspektive heute, 16 Jahre nachdem diese drei sich getrennt haben, Mods, also der Moritz ist Anfang 30, gerade mit seiner Freundin zu Hause, die Freundin erwartet ein Kind, dann klingelt es an der Tür und auf einmal steht Raff davor. Wie gesagt, die beiden haben sich 16 Jahre nicht gesehen und er nistet sich quasi bei denen ein, will nicht mehr gehen. Und dann arbeitet Mareike das alles auf, diese ganze Verzwickung, was da stattgefunden hat zwischen denen, erzählt aus 4 Perspektiven, nämlich von den 3 Hauptfiguren und der Mutter von Mods, so, die auch früher dann noch erzählt, wie das als Kind war, wie sie das beobachtet hat, die Kinder untereinander. Und das ist total schwierig, weil man kann jetzt echt nicht mehr verraten, sonst wird es wirklich gespoilert. Aber ich kann es jedem empfehlen, weil in diesem Buch so Beziehung zwischen Freunden sehr, sehr aufgedröselt wird. Es ist ein sehr psychologisches Buch.
Okay.
Es gibt sehr viele Sprünge zwischen den
Zeitsprünge auch.
Zwischen jetzt und damals, und beide Zeiten ergeben sich irgendwann zu so einem ganzen Bild, und am Ende hat man nochmal so einen richtig krassen Turning Point, so einen Aha-Effekt. Ach, so ist das krass. Mhm. Und noch ein Aspekt, der mega interessant war darin, ist eigentlich nur so ein Randding, aber das hat dazu geführt, dass ich mich irgendwie eine ganze Nacht damit beschäftigt habe. Und zwar Synästhesie. Kennst du das?
Ist er aus der Literatur tatsächlich so den Begriff, glaube ich?
Nee, das ist quasi ein, also übersetzt heißt das, glaube ich, Vermischung von Sinn.
Genau.
Ne?
Ja, aber in der Ästhetik ist das auch so ein Thema. Also so von wegen, was ist jetzt das Auge am wichtigsten, das Ohr?
Ach so, okay,
auch so für
so
die Kunst,
du?
Aus dem Kontext kenne ich das.
Genau,
so ein
und es gibt aber auch, es gibt tatsächlich auch Menschen, die das quasi einfach haben, so eine Vermischung der Sinne, und dieser Motz im Buch, der sieht zum Beispiel zu jeder Person eine Farbe. Also Raff ist dunkelgrün, fast schwarz, so, ne? Und früher war er hellgrün, und dann sieht man, dass sich da so Schmutz reinmischt und so. Eine andere Person ist rot, eine andere ist gelb. Räume leuchten für den in der Farbe, was ihn halt dann irgendwann auch total nervt und totaler Kraftakt für ihn ist. Mhm. Aber was ich super, super spannend fand, und das waren halt ganz viele so kleine Aspekte, die mal wieder dazu geführt haben, dass ich seit langem mich nach einem Buch hinsetze und so ein Thema einfach durchlese und mir irgendwelche Dokus oder so angucke. Das finde ich immer mega. Deswegen,
das klingt alles so ein bisschen nach Thriller irgendwie, auch wenn es das nicht ist, ne?
Aber das ist es nicht, aber es hat das Ganze, du hast total recht, es ist das ganze Buch. Das ganze Buch ist so düster, und es ist so bedrohend alles und so bedrohlich. Also man merkt die ganze Zeit, es schwingt so eine Gefährlichkeit irgendwie mit in dieser Beziehung.
So tiefe Seelengeheimnisse, ne?
Tiefe Seelengeheimnisse, aber auch so tiefe Gemeinheit und Geheimnisse und Intrigen, aber nicht so im Sinne von Highschool-Intrigen, sondern so richtig tief sitzende, gefährliche Dinge und auch so die Frage, gibt es wirklich böse Menschen?
Ja.
Und gibt es Menschen, die von Grund auf gut sind und andere, die böse sind? Auch das ist irgendwie so ein Thema, was da zwischen den Zeilen dabei ist. Also ich glaube, das wäre ein Buch, was dir richtig gut gefallen würde auch. Also wie ich dich kenne.
Das auch mit aufschreiben.
Das tatsächlich wahrscheinlich sogar noch mehr als das Erste, was ich vorgestellt habe. Weil das hier so psychologisch und auch literarisch echt grandios ist, obwohl es auch ein Erstling ist. Und für einen Erstling echt richtig gut.
Okay.
Also mein Platz 2, Dunkelgrün, fast schwarz, von Mareike Fallwicke.
Ich würde es mir auch aufschreiben, tatsächlich.
Bist du sauer, dass ich mir Bowie nicht aufgeschrieben habe? Ich habe es ja hier im Regal.
Hey, nö, Quatsch.
Das will ich nicht diskreditieren.
Jeder muss wissen, was für ihn, ne?
Okay, dann mach's mit deinem Platz 1 wieder gut.
Platz 1 dieses Jahr bei mir, Heinz Strunk, ein Autor, den ich schon immer sehr gerne mochte. Der hat ja früher, ich sag das jetzt immer so vereinfachend, eher so lustige, na was heißt lustige, schon so alberne Bücher geschrieben, wo ich aber auch schon immer ganz viel Traurigkeit mit drin entdeckt habe. Also Fleisch ist mein Gemüse oder Fleckenteufel.
Fleckenteufel war doch so das Pendant zu Feuchtgebiete für Männer, oder?
Genau,
so
richtig. Also auch für einen Typen, der in der Kirchengemeinde eigentlich die ganze Zeit sich nur einen runterholt, darüber erzählt und schreibt.
Ist das nicht
der
irgendwo auch in den Vorgarten kackt, um es jetzt mal ganz, ist das nicht so?
Willst du jetzt diesen Ekelfaktor mit reinbringen? Aber ja, es ist auf jeden Fall, also ich versuche
das
immer mit so Beschreibungen wie albern schon, aber wir können gerne ins Detail gehen.
Nee, ich wollte nur wissen, ob es das ist, ja, ne? Wo der, vor dieser Kirchenfreizeit, dann macht er doch da in den Vorgarten.
Es geht auch um andere Ekelmomente wie, ich glaube, Hämorrhoiden, alles Mögliche.
Halt eigentlich wirklich wie bei Feuchtgebiete. Von
ja,
Charlotte
so eine,
Roach
so eine, nur. So eine Erkundung des eigenen Körpers aus so Teenager-Perspektive ohne so ein Tagebuch mit Details, wo du denkst, nee, will ich gar nicht hören.
Ja,
aber
genau.
Es ist bei Strunk halt schon sehr lustig immer geschrieben gewesen, aber gleichzeitig auch hast du zwischen den Zeilen, finde ich, bei ihm auch schon immer so eine Traurigkeit, auch so eine Melancholie gespürt, irgendwie so.
Aber auch immer schon einen Hang zum Extrem.
Ja, das auch, und so eine Angst des Zurückgewiesenwerdens oder auch traurige Zustände genauso kennen wie diese albernen Momente abfeiern. Das hat Strunk für mich schon immer so gekonnt als Autor. Und für mich war das dann dieses Jahr gar nicht so überraschend. Er hat dann zum ersten Mal eine Sammlung an Kurzgeschichten rausgebracht, die heißt Das Teemännchen. Und extrem gute, kurze Geschichten drin, wo ich aber dann doch nicht mehr so gelacht habe, weil es einfach düsterer ist, die Stimmung ist morbider, so kann man das vielleicht nennen. Also wirklich so, auch so ein Ekelfaktor zum Teil drin. Es geht viel um Körper, auch so um so absurde Stories, wie zum Beispiel ein Typ, der in der DDR ja auch gefoltert wurde und dann glaubt, dass diese Wende quasi ein inszeniertes Ding ist von der DDR-Regierung, also von der SED, und sein Haus einfach nicht mehr verlässt. Und es ist zum Teil so absurd und dann denkst du, naja, könnte aber auch sein. Also das,
die hängen gar nicht zusammen, ne?
Nee, die hängen überhaupt nicht zusammen.
Ich habe nur so ein, zweimal daraus gelesen und habe gedacht, weil manchmal ist es ja bei so Sammlungen auch, dass dann Figuren wieder auftauchen in anderen Geschichten. Also es ist einfach so, das, was er, meinst du, es ist das, was er noch so in der Schublade hatte?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass der, also dafür, dass diese Geschichten so kurz sind, kann man, glaube ich, so lange über die diskutieren, weil da einfach so viel, auch zum Teil Zeitgeschichte und auch so sein Herz schlägt irgendwie so für die Outsider. Das war so mein Gefühl. Also die hängen nicht miteinander zusammen, diese Kurzgeschichten, aber du merkst halt so richtig, dass es schon um so gebrochene
Persönlichkeiten
geht, also die irgendwie fertig gemacht worden sind, die sich irgendwie selber fertig machen oder zum Teil kommt es halt von außen. Und es ist was total Psychologisches. Es ist nie aus der Ich-Perspektive erzählt, sondern Strunk ist eigentlich immer so der allwissende Erzähler, der irgendwie im Kopf ist bei diesen Personen, da zum Teil so mitschreibt, so Gedanken, die im Alltag nicht so fallen. Es geht zum Beispiel auch am Anfang um so ein Paar, das total deprimiert ist und auf der Autobahn lang fährt und man schweigt sich wieder an und auf einmal will die Frau dann halt ihr Mann ins Lenkrad so greifen, um halt ja, das Auto im Grunde einen Unfall zu provozieren.
Also richtiges Gute-Laune-Buch.
Nee, ja genau, es ist natürlich kein Gute-Laune-Buch, richtig.
Ich habe nur eine Geschichte daraus jetzt noch so richtig im Kopf. Ich glaube, ich habe zwei oder so gelesen und zwar fand ich die so absurd. Ein Typ, der an ein Windrad gebunden ist.
Mhm. Genau.
Die ist auch da drin, ne?
Genau, so, man weiß nicht, warum.
Genau, ne? Die ganze Geschichte geht so über, keine Ahnung, nur 2,5 Seiten oder so gefühlt.
Genau.
Und da ist einfach ein Mensch, der an so ein Rotationsblatt von so einem riesen Windrad gebunden ist.
Ja.
Und es dreht sich die ganze Zeit.
Ja.
Und ihm geht es halt richtig, natürlich richtig scheiße da oben. Und das hat aber auch kein richtiges Ende.
Aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir echt auf, dass vieles von diesen Storys an der Autobahn so spielt. Also so Windrad, weißt du, so karge Landschaften, Provinz, Raststätten kommen auch manchmal vor.
Mhm.
Deswegen, vielleicht ist das so in einem gleichen Zeitabstand von Strunk auf jeden Fall geschrieben worden. Was mir noch einfällt, was ich noch viel noch verwirrender fand, war, glaube ich, ein Kleinwüchsiger, der beim eigenen Klogang im Grunde schon Schiss haben muss, weil er dann halt fast in diese Toilette halt reinfällt und es dann noch darum geht, ja, und man muss dann halt erst so fast denken, es ist jetzt irgendwie eine Art von schwarzer Humor und dann denkst du, nee, auch das ist wieder etwas, wo man weiß, vielleicht gibt es sowas.
Ich stelle mir das ja echt ganz komisch vor, ein Buch mit Kurzgeschichten zu schreiben, muss ich sagen, weil du ja, ich finde auch Kurzgeschichten lesen, ehrlich gesagt, komisch, oft, weil ich in keine Geschichte so richtig reinkomme und dann fängt schon die nächste an. Und es ist immer so, ich denke da gerade noch drüber nach und will eigentlich noch viel mehr dazu wissen, zum Beispiel bei dieser Windradgeschichte. War das für mich wie so eine Leseprobe aus einem total krassen Buch, wo ich erstmal wissen möchte, wie kommt der da dran?
Mhm.
Und wie geht das Ganze aus? Stirbt er da einfach oben? Wird er runtergeholt?
Mhm.
Keine Ahnung, kommt irgendwer und rettet ihn da total total actionreich da irgendwie runter, und das lässt mich dann irgendwie mal so unbefriedigt zurück, weil ich immer so denke,
ja, ich habe das eigentlich auch bei Kurzgeschichten, aber in diesem Fall halt wirklich überhaupt nicht,
okay,
weil ich finde das so psychologisch clever irgendwie geschrieben von Strunk. Vielleicht liegt es auch daran, dass er davor diesen goldenen Handschuh geschrieben hat, das war ja schon auch so ein Psycho-Roman, das geht ja auch um so einen Serienmörder, glaube ich.
Ne? Ja, genau.
Frauenmörder.
Und der goldene Handschuh ist doch so eine Kneipe, wo der immer mit seinen Opfern hingegangen ist, ne? Wäre das so?
So genau habe ich es nicht mehr im Kopf, ich weiß aber, das ist die Kneipe in Hamburg.
Sehr hartes Buch.
Ja, sehr hartes Buch, aber auch extrem, also er ist einfach ein unglaublich guter Schriftsteller und ja, jetzt hier in dem Fleckenteufel gibt es auch noch so eine Story, ein Modellversuch.
Fleckenteufel? Teemännchen meinst du?
Habe ich gerade Fleckenteufel gesagt? Nee, okay, ganz falsche Baustelle, das Teemännchen, also in dem Buch, worüber wir gerade reden, diese Kurzgeschichtensammlung, da gibt es zum Beispiel noch so anderthalb Seiten so, ne? Das Teil heißt Ein Modellversuch und da beschreibt Strunk im Grunde so ein Experiment im Strafvollzug, also Gerichts, so dass Leute, die nur eine Kleinigkeit schlimm gemacht haben und kurz inhaftiert werden, dass die in der Zeit nur ganz wenig zu essen kriegen und Schwerverbrecher, also Kidnapper oder Räuber oder was weiß ich, Mörder, dass die halt ganz viele schwere Mahlzeiten zu sich nehmen müssen, ganz kalorienreiches Essen verdauen müssen, dass die halt quasi schneller umkommen. Also total absurde.
Ja, genau, ne, ist so ein
Strunkdenken. Ja, aber halt mit so einer Logik geschrieben. Mhm. Also aus dieser Sicht, wie der Erzähler, das ist das halt total logisch, diese Welt.
Aber sie ist auf anderthalb Seiten erzählt, ja, das ist mir zu wenig. Das ist
und
mir
es ist halt so irgendwie dieser Gänsehauteffekt, die diese Storys bei mir aber auf jeden Fall ja, auslösen. Und das finde ich schon, das ist halt eine Kunst. Und deswegen ist das bei mir einfach auf Platz Nummer eins. Es gibt so ganz wenige lustige Momente auch in diesem Buch. Aber erstmal sich so dieses Format der Kurzgeschichte bei mir wieder so zu pimpen, weil ich da wirklich, ich habe das runtergelesen. Ich war wirklich, und ich weiß jetzt noch irgendwie ein gutes halbes Jahr später genau, was in diesen Stories vorkam. Ja, das habe ich nicht bei allen Kurzgeschichten. Und deswegen,
vielleicht muss ich es tatsächlich nochmal lesen. Aber als ich diese eine Geschichte gelesen habe, danach nochmal kurz auf seiner Internetseite und ich habe die jetzt hier gerade nochmal aufgerufen, weil, warst du da mal drauf? So witzig, die Startseite, da zählt er so verschiedene Facts auf einfach, also so, was er halt sagen wollte. Und Fact Nummer 3 oder so, da sagt er...
Ja, was er mit diesem Buch sagen wollte.
Nee, generell über sich und über die Sachen, die er macht. Okay. Es sind einfach 7 Punkte, die er einfach mal loswerden möchte. Und einer davon ist, das Teemännchen ist in aller erdenklicher Unbescheidenheit ein herausragendes Buch geworden. High-End-Literatur at its best. Ich weiß manchmal selber nicht, wie ich das mache. Und Punkt Nummer 7, der letzte Punkt ist, nächstes Jahr geht es weiter mit so manchem, mit vielem, einigem. Da, genau, siehst du?
Ja, ich mach's auch. Ja. Literatur, das ist best. Ja, aber leider ist es so.
Ist so, aber daran sieht man vielleicht, halt was der für ein Typ ist.
Ja, ich bin ja auch großer Strunk-Fan. Also ich kenne auch so, er hat ja auch mal einen Film gemacht und so weiter. Und also ein Kinofilm.
Wird nicht der Goldene Handschuh auch verfilmt?
Kann sein, ja. Also ich oute mich ja als Strunk-Fan und ich bin immer so für so, dass Literatur auch mal wehtun muss und sich in Bereiche wagt, die nicht so einfach sind und Bücher, die was wagen und auch uns mal unbequeme Gefühle in uns auslösen und so weiter. Auch was man nicht direkt checkt, wo man sich vielleicht nicht so direkt mit identifiziert, was aber irgendwie interessant ist und was einen irgendwie so packt. Da bin ich Fan von und das hat für mich in diesem Jahr vor allem Heinz Strunk geschafft.
Amen. So, mein Platz 1. Ich hätte es nie gedacht, aber es ist tatsächlich ein Thriller.
Amen.
Sprichst du es auch so ungern aus, das Wort?
Das TH, Thriller.
Ich finde es manchmal total einfach, so wie bei The oder That oder so, aber Thriller, weil halt direkt danach noch das R kommt.
Take that.
Das ist einfach. Aber Thriller ist doch ein richtig... Ich habe auch mal mit Engländern, dann lernt mir das mal, wie man das Wort richtig ausspricht.
Sag doch einfach Kriminalroman, das hört sich auch noch...
Aber Kriminalroman hört sich nicht so geil an wie Thriller.
Das ist eigentlich auch kein Kriminalroman, das ist ja ein Thriller.
Ein Thriller? Siehst du? Und so will man es halt auch nicht, weil dann klingt es halt wie der absolute Englisch-Noob. Aber Thriller, naja, ist ja egal. Wenn ihr das
sag doch einfach Schatulle dazu. Das ist gerade so ein Wort, das ich auf der Heinz-Strunk-Homepage gefunden habe. Schatulle.
Schatulle.
Komm, erzähl Schatulle mal. Es ist ja eine renommierte Autorin.
Genau. Melanie Rabe. Der Schatten. Melanie Rabe, hast du gelesen, ne? Oder?
Nee.
Hast du keins von ihr?
Nee.
Philipp!
Nee, ich bin Krimis und so kannst du...
Egal,
egal,
ich auch nicht. Aber das musst du lesen. Das sind richtig, richtig... Sorry, streich die anderen Sachen von der Liste. Melanie Rabe ist so gut und ich erkläre dir jetzt, warum.
Okay.
Melanie Rabe schreibt Thriller, ohne daraus ein Kriminal- oder ein Ekel-Gewaltding zu machen. Das heißt, es gibt in ihren Büchern, die hat 3 geschrieben bisher, gibt es kein Blutbad, keine brutalen Tatorte, es gibt keine Polizei, die irgendwo hinkommt und irgendwelche Spuren sichert, zero, also deswegen kann man es auch nicht Kriminalroman nennen, sondern was sie macht, ist, sich immer ein Szenario zu nehmen, was total psychologisch ist. Also zum Beispiel in ihrem ersten Buch, es ist so eine bekannte Romanautorin, eine riesengroße Autorin, 38, also so mitten im Leben, hat aber seit 11 Jahren ihr Haus nicht verlassen, schreibt von da ihre Bücher, hat einen Riesenerfolg und hat aber in ihrer Vergangenheit ihre kleine Schwester tot aufgefunden und den Mörder, während er geflüchtet ist, gesehen und hat ihn dann im Fernsehen gesehen, glaubt ihn gesehen zu haben, hat sich an das Gesicht erinnert und fängt dann an, sich eine Falle für ihn auszudenken, lädt ihn zu sich nach Hause ein und will dann da aus ihm ein Geständnis herauslocken und macht das auf so eine perfide und interessante und spannende Art, dass man eigentlich vom Tathergang oder so, spielt gar keine Rolle, sondern man ist eigentlich die ganze Zeit nur mit diesem Mörder, also den sie für den Mörder hält, und ihr in diesem Haus, in diesem super dekadenten Villenhaus, was sie seit 11 Jahren nicht verlässt, und ist dabei, ihren Plan mitzuverfolgen und auch ihn dann kennenzulernen und so. Und ganz kurz, nur damit du so ein bisschen grob weißt, zweites Buch ist eine Frau, die 7 Jahre lang ohne ihren Mann lebt, weil der entführt wurde auf einer Geschäftsreise. Und irgendwann ruft das Amt an und sagt, ey, wir haben ihren Mann wiedergefunden, der kommt zurück im Flugzeug. Sie ist völlig fertig, die haben auch ein Kind gemeinsam, was natürlich dann jetzt auch 7 Jahre den Vater nicht gesehen hat, fährt zum Flughafen und dann steigt ein fremder Mann aus dem Flugzeug und behauptet, er wäre ihr Mann. Und nistet sich dann quasi bei ihr ein, kommt zu ihr und behauptet vor allen Leuten, er wäre ihr Mann. Und man hat halt keine Ahnung, was da los ist. Und dann wohnt halt ein Fremder bei ihr, der behauptet, er ist ihr Mann. Und so was Psychologisches, was da hinter jeder Geschichte steckt. Und man sind immer so Szenarien, die du als erstes, denkst du nicht an Krimi bei sowas? Das ist kein Krimi, das ist eher...
Geht so ein bisschen fast schon in dieses Surreale von Philip K. Dick rein.
Es ist total surreal, aber auf eine reale... Auf eine reale Art und Weise.
Hat das Surreale so an sich. Genau, nee, aber du hast mich gerade schon gut getriggert.
Ja, und das Buch, und das waren jetzt nur ihre ersten beiden, das Buch, was ich jetzt hier meine, ist Der Schatten, ihr allerneuestes. Da geht es um eine Journalistin, die von Berlin nach Wien gezogen ist und irgendwie eine Trennung hatte, ein neues Leben anfangen will. Und in Wien trifft sie dann eine Bettlerin. Die sagt ihr, dass sie am 11. Februar einen Mann namens Arthur Grimm töten wird, völlig freiwillig. Die glaubt ihr natürlich nicht, hält die für eine absolute Spinnerin, bis dann ein gewisser Arthur Grimm tatsächlich in ihr Leben reinkommt. Und ab da kann ich eigentlich auch nicht mehr verraten. Aber auch das ein Buch, was am Ende nochmal einen krassen Twist hat. Und eigentlich ist es bei ihr immer so, dass alles voll ist von Geheimnissen und man irgendwann so denkt, aha, ich hab's. Und dann ist es doch irgendwie am Ende anders. Und vielleicht liebe ich Melanie Rabe auch einfach noch ein bisschen mehr, weil ich weiß, was das für eine herzliche und nette Person ist. Und nett nicht im Sinne von die kleine Schwester von Scheiße, sondern wirklich nett im Sinne von gut und gutherzig und sehr, sehr talentiert.
Da kann ich ja nichts zu sagen, aber ich weiß, dass ganz viel schon von ihr verfilmt wurde. Ne?
Nee.
Nee?
Aber die Falle, da sind die Filmrechte, glaube ich, verkauft worden, bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Und die Wahrheit, weiß ich gar nicht, ob da schon die Filmrechte verkauft sind. Auf jeden Fall haben sich da alle drauf gestürzt.
Ja, es hat schon gerade sowas, wo ich so denke, okay, ich hätte gerade schon Bock, muss ich sagen, obwohl es nicht mein Genre ist. Es ist nicht mein Genre, aber ich glaube, sie muss ja schon einiges drauf haben.
Es ist überhaupt nicht mein Genre. Ich
etablieren.
Die Thriller, die ich gelesen habe, die ich wirklich gut fand, die passen wirklich in eine Hand, also mehr nicht. Aber die von ihr, wobei die von ihr sind schon 3.
Okay.
Jetzt zum Beispiel Gone Girl fand ich noch mega gut. Hast du es gelesen?
Nee.
Das ist auch wirklich gut. Das ist auch so ein psychologisches Ding. Ich mag halt nicht so Gewalt und so in Büchern. Aber ich mag halt die, wo es eher so um die Psychologie von Menschen geht, wo man eher so eine...
Hast du bei Gewalt aber auch, muss ich kurz sagen. Kommt drauf an, welche Bücher du hast, aber wo... Das muss ich ja nicht immer ausschließen, Gewalt und Psychogramm
beispielsweise. Das stimmt,
also jetzt, wo wir gerade über Schunk geredet haben, fällt mir das nur so ein.
Das stimmt, aber wenn ein Buch... Also ich mag halt einfach nicht... Es war mir zum Beispiel auch hier schon bei Tian Ziller zu viel... wenn so Gewalt so beschrieben wird oder so. Also ich sehe in Filmen nicht gern Gewalt und ich lese in Büchern nicht gern Gewalt.
Stimmt, da haben wir hier drüber gestritten dieses Jahr. Ja gut, ich finde auch...
Das ist ein bisschen zu viel gesagt. Wir haben lebhaft diskutiert.
Ich finde das immer spannend, weil man da ganz viel Philosophisches draus ziehen kann, wenn das so beschrieben wird, weil du das im Alltag einfach nicht erfährst zum Glück. Und das dann aber mal zu lesen, ist auch nochmal anders als in einem Film, weil in einem Film siehst du nur die Bilder, die sich festmachen. Und das dann nochmal so zu beschreiben, auch aus einer Innensicht von den Leuten, das finde ich, kann so einen Mehrwert haben. Aber gut.
Ist dir auf eigentlich jeden Fall, was aufgefallen? wenn du dir meinen Stapel anguckst und deinen Stapel anguckst.
Gender, ne?
Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir es nur kurz erwähnen, weil wir in letzter Zeit vor allem bei Insta einige Kommentare bekommen haben. Und zum Beispiel, weißt du noch, als wir haben eine so eine Tafel gemacht, wo unsere Lieblingsliebesromane stehen. Jeder von uns hat seine Top 3 Liebesromane genannt. Und alle 6 Bücher waren von Männern. Ja. Und dann gab es ganz viele Kommentare und Nachrichten, warum es im Genre Liebesromane bei uns nicht, warum da nicht eine einzige Frau vertreten ist. Und das lässt sich ganz einfach erklären, weil unsere Lieblingsbücher einfach von Männern waren. Also ich bin auch wirklich pro Gendern im Sinne von ein Bewusstsein dafür haben.
Auf jeden Fall.
Aber ich finde es auch Schwachsinn, mir extra ein anderes Buch rauszusuchen, nur damit wir nicht 6 Männer nennen. Wenn es in dem Fall einfach 6 Männer sind, sind es 6 Männer. Und jetzt hier ist was Lustiges passiert. Ich weiß, du hast nicht drauf geachtet, ne?
Ich habe nicht drauf geachtet, ich sagen muss, dass ich fast Katrin Wessling noch mit reingenommen hätte.
Ja, aber da haben wir ja gesagt, dass wir das nicht machen, weil die übernächst, ne? Außerdem hätten wir uns da gestritten, weil die hätte ich auch gerne mit reingenommen. Deswegen, aber ne,
wir hätten uns gestritten, weil wir uns nicht streiten können, weil wir wollen uns ja streiten.
Für die, die es nicht mehr vor Augen haben, ich habe jetzt hier 3 Frauen in meinem, ne? Franziska Sebold, Mareike Fallwickel und Melanie Rabe und Philipp hat Werner Steinkopf, Heinz Strunk und Dylan, wie heißt er?
Der heißt Dylan Jones.
Dylan Jones, 3
über
Typen.
Über Bob Dylan, über David Bowie. Ja, ich bin da so durcheinander, weil...
wir reden auch schon sehr lange, Philipp, Ja. Dein Wasser ist auch schon wieder leer.
Ich würde eigentlich noch eins.
Ja, ich gebe dir.
Darf ich gleich noch eins haben? Ja, okay.
Genau, aber ich, das wollte ich nur einmal erwähnen, bevor da Kommentare kommen. Wir haben das jetzt nicht extra ausgesucht, dass der Mann.
Weißt du, warum ich so durcheinander war?
Warum?
Weil David Bowie früher David Robert Jones hieß.
Philipp,
und das Buch
komm. Das hat
Dylan Jones, verstehst du? Also dann
ich glaube, das nimmt dir keiner krumm.
Okay.
Was ich sagen wollte, wir haben jetzt nicht, Philipp hat jetzt nicht die Männer ausgesucht und nicht die Frauen, sondern es ist einfach so passiert und. Rechtfertigen wollen wir uns auch nicht einfach nur sagen, dass wir wirklich die Bücher nehmen, die wir dann gut finden. Und ist auch schön, dass Männer auch schöne Liebesromane schreiben anscheinend und dass auch viele Frauen schöne Liebesromane schreiben, ist ja auch selbstverständlich.
Mhm. Was heißt selbstverständlich? Aber
nee, ich finde selbstverständlich, dass es zum gleichen Teil ist, dass Frauen und Männer, also ne, dass natürlich nicht nur gute Liebesromane von Männern sind. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, so wie jetzt gerade, dass man zu diesem Thema egal sagen kann, was man will und man verstrickt sich irgendwie drin und denkt die ganze Zeit, okay,
aber
das kann man mir jetzt falsch auslegen.
Es war doch einfach nur, wir haben es auf dem Schirm und es ist doch jetzt auch gut, dass sich das so ergeben hat. Und
So,
und weil ich ja Geburtstag jetzt...
Hast. Das ist ganz komisch, wenn man weiß, das kommt an einem anderen Tag raus, als jetzt heute ist.
Darf ich mir dann was wünschen? Also wir haben ja zwar unsere 3 Lieblingsbücher präsentiert 2018, aber wir haben ja immer am Ende unseren einen Satz. Ja?
Mhm.
Und darf ich einen vorlesen aus meinem Platz 3?
Ja, klar.
Das ist mein Geburtstag. Philipp,
ist auch dein Podcast. Auch wenn ich
hier
die Herrin der Küche
bin. Stadt der Feen und Wünsche von meinem Platz 3 2018 von Leander Steinkopf. Weil den habe ich mir zum Beispiel auch hier mit ganz vielen Lesezeichen versehen. Pass auf. Auf seinen 3-Tage-Bart hat er 2 Wochen gewartet. Da habe ich so gelacht. Das war für mich so, obwohl dieses Buch überhaupt nicht so viel mit mir zu tun hat, mit Berlin, Sehnsuchtsort und Dandy-mäßig und so weiter. Aber da habe ich gedacht, okay, das ist schon...
Mit dem 3-Tage-Bart kannst du dich identifizieren?
Ja, also 2 Wochen muss ich jetzt nicht mehr warten mit 30, aber sagen wir mal so 1,5.
Du bist noch nicht 30.
Ja, aber fast 30. Gut, komm, wir lassen das Alter und wir lassen das Thema.
Aber der Satz ist gut, ein guter
Abschlusssatz.
Der Satz
ist super, ne? Gibt ganz viele im Leben, wie gesagt.
Mhm. Weißt du, wann wir uns das nächste Mal wieder hören, beziehungsweise wenn
du hast
die
doch
Menschen
jetzt erstmal Urlaub von mir, ne? Aber wie lange?
Ja, nee, also nächste Woche kommt ja wieder ein Podcast.
Ja.
Und dann ist der 2. Januar und weißt du, wer dann Geburtstag hat?
Darf ich sagen? Ja, du natürlich.
Total witzig. Bin beide an einem Mittwoch, beide genau.
Bist du auch 30?
Ich werde auch 30 minus 6. Minus 5. Ah, scheiße, ich werde 25.
Ja.
Genau. Und da werden wir, weil das ja dann der erste Podcast im neuen Jahr ist, über das perfekte Neujahrsbuch sprechen. Von Manuel Möglich. Heißt das, kannst du mal einmal da gucken in meinem Bücherregal, da steht links bei den weißen Büchern. Das heißt, glaube ich, Neuanfang. Alles auf Anfang. Alles auf Anfang heißt es. Manuel Möglich.
Auf den Spuren gelebter Träume.
Auf den Spuren gelebter Träume. Alles auf Anfang. Und ich finde, alles auf Anfang ist eigentlich ein ganz guter, guter Start für 2019 oder für jedes neue Jahr.
Ja, das ist ein gutes Motto für, wenn man 30 ist, auf den Spuren gelebter Träume.
Ja, ja, ja. Es ist auf mehreren Ebenen auf jeden Fall das passende Buch für nächste Woche. Es gibt eine Lesung, ne? Eine Lesung mit Manuel und dann sprechen wir drüber und gucken mal, was, auf was wir so Bock haben 2019. Und eine Sache jetzt noch, bevor wir am Ende sind. Mhm. Hast du ein absolutes Lowlight 2018?
Nee, ich bin nicht so der Verrissmensch momentan. Also mir macht das zwar Bock, aber das will ich jetzt hier nicht so sagen.
Ist das kein Verriss-Podcast hier, ne?
Nee, also mir fällt jetzt auch tatsächlich keins ein, wo ich jetzt so dachte, wow, das fand ich so richtig schlecht. Fällt mir echt nicht direkt was ein.
Mir auch nicht.
Zumal ich dann die Bücher, wenn sie wirklich richtig schlecht waren, ich habe sie einfach nicht zu Ende gelesen und jetzt dann über ein Buch zu sprechen oder das zu dissen, nur auch wenn ich das noch nicht mal zu Ende gelesen habe, das will ich irgendwie nicht.
Das finde ich eine gute Einstellung. Also bei Musik finde ich,
kann man das machen, wenn man das einigermaßen fair und gut
recherchiert. Warum kann man das bei Musik machen und bei Büchern
nicht? Ich meinte das jetzt in dem Zusammenhang so von wegen, wenn du Musik, du hörst sie dir trotzdem komplett an, zum Beispiel auch ein Album oder so.
Ach so meinst
aber du. Dann kannst du zumindest auf deine Grundlage was dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Und bei einem Buch, wenn du dann noch nicht mal, das wäre ja echt Aufwand. Also ich lese ja jetzt kein Buch, 500 Seiten und wenn ich merke, die ersten 100 gefallen mir schon gar nicht, aber letzten Endes kann ich dann nicht ganz sagen, warum ich es jetzt so doof finde. So, weißt du?
Und es ist ja auch einfach super Geschmackssache.
Klar, es ist Geschmackssache, aber ich glaube schon, dass man bei manchen Leuten sagen kann, okay, da steckt jetzt ein geborener Erzähler drin und da nicht.
Ich dachte jetzt, du sagst, naja, klar, es ist Geschmackssache, aber ich habe halt einfach einen guten Geschmack.
Das ist ja so wie, nee, Quatsch, aber ich glaube tatsächlich, aber ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, auf der einen Seite, das ist so ein geborener Erzähler und da vielleicht irgendwie nicht.
Glaube ich auch, wenn man viel gelesen hat, dass man das irgendwann sagen kann. Ich bin aber trotzdem bei dir, dass ich finde, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dass man sehr, sehr hohen Stand irgendwie haben muss, um sich so einen richtigen Verriss als Literaturkritiker leisten zu können.
Ich bin Fan von Verrissen, so nicht, ne? Aber dann muss man auch echt richtig.
Man muss es begründen können.
Bis zum
ich.
Ende gelesen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, genau. Dafür habe ich dieses Jahr dann lieber mehrere Bücher hier gelesen, auch ganz gelesen, die ich dann auch toll finde. Ja. Und das wäre jetzt einfach unfair.
Bilanz,
hast du denn eins? Sorry.
Also, ja, ich hätte eins, aber ich finde es eigentlich eine ganz gute Einstellung. Ich finde, es gab Bücher, die mochte ich einfach nicht, thematisch und schreiberisch. Aber das ist vielleicht dann auch einfach was anderen super, super gut gefallen würde und ich bin auch kein Fan davon, Bücher zu verreißen, vor allem nicht zu dieser besinnlichen Jahreszeit, kurz vorm Jahreszeit.
Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Verrisssendung.
Ja, ich
weil
finde nämlich
ich habe jetzt, irgendwie habe ich ja doch Bock, weil ich bin ja schon, aber du merkst, aber ich würde schon sagen, dass ein Verriss einen Wert hat, tatsächlich.
Ein Verriss hat auch einen Wert, aber zum Beispiel Christine Westermann, ne?
Ja.
Weißt du?
Klar, WDR.
Genau, WDR, früher zimmerfrei, jetzt viel Bücher, hat es auch mal gesagt, ich glaube auch in einem Podcast irgendwo, dass sie auch ungern Bücher verreist und hat das so ein bisschen erklärt, erläutert und hat gesagt, so da hat sich jemand hingesetzt und hat dieses Buch geschrieben, hat sich dabei was gedacht und klar, man kann sagen so, wenn man schlechte Arbeit macht, dann wird man halt verrissen, aber ich kann dieses Gefühl von ihr nachvollziehen, dass sie es einfach nicht macht, dass sie einfach Bücher empfiehlt, die sie gut findet. Und dass sie über die anderen einfach nichts sagt. Und ich glaube so, ich will sie jetzt nicht falsch zitieren, aber ich glaube, so hat sie es gesagt. Und das könnte ich schon nachvollziehen. Trotzdem hätte ich auch mal Bock auf eine Verriss.
Ich hätte auch mal richtig Bock auf einen
Verriss. Wir überlegen mal, vielleicht nächstes Jahr vor Silvester machen wir dann unsere
Oder vielleicht so ein bisschen Meta-Kritiker verreißen, die ein Buch verrissen haben, das man selber abfeiert.
Oh, das ist gut.
Das
aber
vielleicht.
Das ist natürlich so richtig.
Das ist so richtig, so richtig Meta, aber da würde mir tatsächlich direkt was einfallen. Aber vielleicht machen wir das nächstes Jahr.
Überlegen wir uns. Erstmal wünschen wir euch jetzt einen guten Start in 2019. Mhm. Und wir hören uns dann direkt danach am 2. Januar mit Manuel Möglich und natürlich mit Philipp Kressmann.
Dann habe ich einen 3-Tage-Bart. Bis dahin auch von mir.
Bis dahin sind noch 2 Wochen. Kannst du 2 Wochen lang deinen 3-Tage-Bart wachsen lassen.
Hey, macht's gut. Ich wünsche euch auch natürlich sehr schöne, erholsame Tage weiterhin.
Tschüss.
Ciao.
Das war ein Podcast von Funk.